Die Presse. Wer nach der Motivation von Donald Trump fragt, warum er einen Handelskrieg vom Zaun bricht, findet Antwort vielleicht in diesem Satz.
If you want your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America.
Wenn ihr wollt, dass euer Zolltarif null ist, dann baut euer Produkt genau hier in Amerika. Das hat der US-Präsident am Mittwochnachmittag Ortszeit in der US-Hauptstadt Washington gesagt. Herzlich willkommen bei Was wichtig ist, unserem täglichen Nachrichtenpodcast. Mein Name ist Clemens Patek und wir werden heute über das reden, was Trump da gestern alles verkündet hat. Und dabei helfen mir meine Kollegin Nicole Stern aus dem Economist-Ressort und Michael Laczynski aus dem EU-Ressort. Und zuvor verzeihen Sie mir noch einen kleinen Ausflug in Trumps Sichtweise auf die Welt bzw. auf die USA. Warum überhaupt einen Handelskrieg anzetteln?
From 1789 to 1913, we were a tariff-backed nation, and the United States was proportionately the wealthiest it has ever been. So wealthy, in fact, that in the 1880s, they established a commission to decide what they were going to do with the vast sums of money they were collecting. We were collecting so much money so fast, we didn't know what to do with it. Isn't that a nice problem to have? What do you think, Marco? Good problem? Marco would love that problem. But we don't have that problem anymore, but we're not going to have it very much longer, I will tell you.
Kurz zusammengefasst, in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts habe man also gar nicht gewusst, wohin mit all dem Geld in den USA, und bald werde das wieder so sein. Und mit Marco ist natürlich Marco Rubio gemeint, der Außenminister, der in der ersten Reihe gesessen ist. Und die Präsentation seiner Zölle fand im prestigeträchtigen Rosengarten vor dem Weißen Haus statt, vor Publikum, Parteifreunden, Filmministern. Und besonders in den Fokus ist Trumps Accessoire gerückt, eine Tafel, auf der die Zölle für die einzelnen Länder aufgelistet waren. Ganz oben China, darunter die EU, darunter Vietnam. Als Beobachter wundert man sich alleine über die nicht vorhandene Reihung auf der Tafel. Weder Alphabet noch Geografie noch Zollhöhe schien für diese Auflistung relevant. Aber das wird der weltweiten Wirtschaft egal sein. Aber jetzt wollen wir in ein paar Fragen Trumps Zollpläne ein wenig aufdröseln und schauen, was da genau passiert ist. Zuvor noch eine kurze Werbeeinschaltung.
Österreichs beliebtester Erklär-Podcast feiert Geburtstag. Erklär mir die Welt wird 7 Jahre alt und feiert mit 7 Spezialfolgen, in denen sich Host Andreas Sator mit seinen Gästen auf eine Reise begibt und sich dabei von ihnen die Welt erklären lässt. Wie kommt etwa das Klopapier von der Fabrik in den Supermarkt? Was muss man übers Reisen ins All wissen? Und wie lebt es sich eigentlich im thailändischen Dschungel? Vom Astronauten bis zur Bestatterin erzählen Gäste von ihren Reisen und was sie dabei erlebt haben. Zu hören gibt's die 7 Spezialfolgen von Erklär mir die Welt ab 28. März, überall wo es Podcasts gibt. Gleich reinhören und mit Erklär mir die Welt jede Woche besser verstehen. Welche Zölle hat Donald Trump eingeführt?
Und zwar gibt es hier 2 Zollarten, die Trump eingeführt hat, beziehungsweise die er für die einzelnen Länder kombiniert. Und zwar erstens die Universalzölle in der Höhe von 10%. Zweitens die reziproken Zölle, wie er das nennt, also die wechselseitigen Zölle in variabler Höhe, je nach Land. Die ersteren, die Universalzölle, treffen alle Länder dieser Erde. Und darauf kommen noch Aufschläge, die reziproken Zölle. Und die sind abhängig von den jeweiligen Handelsbeziehungen der USA zum betroffenen Land. Und aus der Summe ergibt sich dann der insgesamte Zolltarif.
Wie hat die US-Regierung die Zölle berechnet?
Aus dem Weißen Haus heißt es, man habe die Zölle jedes Landes gegenüber Amerika zusammen mit anderen Messwerten wie Währungsmanipulationen und Handelsschranken gewichtet und dann diese Zahl ungefähr halbiert. Ein Akt großer Freundlichkeit, wie Trump es ausgedrückt hat. Das US-Magazin Economist berichtet aber zum Beispiel, dass die Daten darauf hindeuten, dass möglicherweise einfach das bilaterale Defizit der USA als Anteil der Einfuhren aus jedem Land betrachtet wurde, um die gegenseitigen Zölle zu berechnen. Und das wäre eine bemerkenswert ungenaue Methode.
Wie hoch fällt der Zoll für die einzelnen Länder aus?
Auf Einfuhren aus der EU in die USA werden künftig 20% Strafzölle aufgeschlagen. Großbritannien steigt hier besser aus, 10%, was manche schon als Brexit-Dividende bezeichnen. Besonders hart trifft es China. Die USA haben mit China ein besonders großes Handelsdefizit und Trump verordnet Aufschläge von 34%. Zusätzlich zu den schon beschlossenen Zöllen, seit dem 4. März gelten schon 20% auf chinesische Importe in die USA. Das ergibt einen neuen Zoll in Summe von 54%. Auch weitere Handelspartner sind betroffen, Indien etwa mit 26%, Südkorea mit 25% und Japan mit 24%. Und dann gibt es auch noch absurde Randnotizen, zum Beispiel die Heard- und McDonald-Inseln, die stehen ebenfalls auf Trumps Strafliste. Sie sollen 10% Zoll zahlen. Warum absurd? Weil dort leben nur Pinguine und Vögel. Menschen sollen die Inseln zuletzt vor einem Jahrzehnt betreten haben. Und dann haben wir noch die große Frage, wer steht nicht auf der Liste? Das wären zum Beispiel Kuba, Belarus, Nordkorea und Russland. Diese Länder seien bereits mit Sanktionen belegt, die jeden sinnvollen Handel ausschließen, so argumentiert das Weiße Haus.
Gibt es bei den Zöllen Ausnahmen?
Es wäre nicht Trump, gäbe es nicht einige Ausnahmen. Bestimmte Sektoren sind von den Länderzöllen ausgenommen. Die Einfuhr von Autos in die USA ist ja schon jetzt mit 25% besteuert. Das bleibt auch so. Hier kommt nicht noch der Länderaufschlag obendrauf. Gleiches gilt für Aluminium und Stahl. Eine große Ausnahme macht Trump auch für die Nachbarländer Mexiko und Kanada. Waren, die dem nordamerikanischen Handelspakt USMCA entsprechen, sind von den Zöllen ausgenommen. Allerdings, es gelten ja bereits 25%ige Zölle für Mexiko und Kanada, die in Kraft bleiben.
Wann werden die Zölle in Kraft treten?
Schon bald. Die Universalzölle treten am 5. April in Kraft, das ist dieser Samstag, und die reziproken Zölle für die einzelnen Länder nicht viel später, das soll am 9. April in Kraft treten, das ist Mittwoch in der kommenden Woche.
Wie hart treffen die Zölle Österreich?
Und da freue ich mich, meine Kollegin Nicole Stern aus dem Economist-Ressort bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Was erwartet Österreich denn, wenn die Zölle in Kraft treten?
Ja, also der Wirtschaftsminister hat heute sich neue Berechnungen vorlegen lassen und die zeigen, dass es die heimische Wirtschaft wohl treffen wird. Also wie wir wissen, ist Österreich sehr stark vom Export abhängig. Das WIFO hat ausgerechnet, dass das heimische Bruttoinlandsprodukt zusätzlich um 0,35% sinken wird. Das ist natürlich wenig erfreulich, weil für das heurige Jahr ohnehin mit einer Rezession gerechnet wird. Das heißt, die Rezession wird sich dann noch verstärken.
Und gibt es da irgendwelche besonderen Branchen, die in Österreich besonders betroffen sind?
Ja, also zum Beispiel, wir liefern ja viele Maschinen oder wir sind ja auch sehr stark abhängig von der deutschen Autoindustrie, die ja jetzt mit Zöllen von 25% belegt wird. Das heißt natürlich alle Zulieferbetriebe, alle Unternehmen, die zum Beispiel Maschinen herstellen werden natürlich und die sehr stark vom Export abhängig sind, werden natürlich jetzt hier getroffen werden.
Und wenn ich dich sozusagen schon im Studio habe, habe ich schon noch eine Frage. Trump argumentiert immer und er benennt seine Zölle ja auch reziprok, also wechselseitig. Also alle sind so böse und haben so hohe Zölle auf US-Einfuhren, deswegen müssten die USA sozusagen dasselbe machen. Ist dem so? Gibt es so viele Zölle, die wir auf US-Produkte haben?
Also es ist grundsätzlich schon so, dass viele Länder auf der Welt Zölle einheben. Das machen sie zum Teil, um ihre nationale Wirtschaft zu schützen, aber auch sind natürlich Zölle ein angenehmes Einkommen für den Staatshaushalt, also vor allem Entwicklungs- und Schwellenländer heben Zölle ein, also das ist ein Faktum. Es ist aber auch so, dass die USA, und da hat Trump schon recht, oft sozusagen günstigere Zölle haben als die anderen Länder. Die USA haben im vergangenen Jahr einen fast 400-seitigen Report veröffentlicht, wo die Zölle von sehr, sehr vielen Staaten drin stehen. Da kann man zum Beispiel auch ablesen, dass Indien zum Beispiel für seine landwirtschaftlichen Produkte relativ hohe Zölle einhebt, aber auch zum Beispiel Japan für Reisprodukte, wo man sagen kann, das liegt eh auf der Hand. Und in der EU ist es ja zum Beispiel so, also wenn die Europäer Autos in die USA exportieren, dann wird dort nur ein Zoll von 2,5% auf europäische Autos aufgeschlagen. Wird aber ein amerikanisches Auto in die EU importiert, werden 10% aufgeschlagen. Das heißt, da gibt es sozusagen ein Ungleichgewicht. Andererseits kann man natürlich zum Beispiel in Bezug auf die Autos argumentieren, in Europa werden halt offensichtlich andere Autos nachgefragt und vorzugsweise halt offensichtlich nicht amerikanische, die auch, also europäische Autos sind ja weniger groß zum Beispiel.
Und natürlich in der Summe das aufzuwiegen, ist natürlich auch schwer zu berechnen und auch zu sagen.
Aber die Amerikaner sind natürlich nicht das einzige Land, das von Zollschranken betroffen ist. Also alle Länder, zum Beispiel nach Indien, landwirtschaftlicher Produkte importieren wollen, sind davon betroffen oder halt viele zumindest. Ja.
Alles klar. Vielen Dank, liebe Nicole.
Danke.
Wie wird die Europäische Union auf die Zölle reagieren?
Darüber rede ich mit meinem Kollegen Michael Laczynski, dem Leiter unseres EU-Ressorts. Du hast uns ja schon ein paar Mal erklärt, welche Optionen die EU wälzt im Fall des Falles. Jetzt scheint es aber wohl soweit zu sein. Mhm. Wie kann denn die EU reagieren auf die Strafzölle aus Amerika?
Nun ja, sie kann mit Gegenzöllen reagieren. Sie kann auch mit sogenannten nicht-tarifären Maßnahmen reagieren. Das heißt, Unannehmlichkeiten bereiten dort, wo nicht Zölle ins Spiel kommen, aber Vorschriften ins Spiel kommen. Zum Beispiel bei dem Exekutieren von Fusionen. Da muss ja zum Beispiel Europa zustimmen, wenn große Unternehmen fusionieren, die Einfluss haben auf den europäischen Markt. Da kann man natürlich sehr pingelig werden und alles schön verzögern. Man kann natürlich die Tech-Konzerne treffen, indem man die Vorschriften zum Schutz der digitalen Rechte der EU-Bürger ganz nach Strich und Komma exekutiert und genau hinschaut. Also es gibt eine Bandbreite an Möglichkeiten, wie die Europäer den Amerikanern lästig werden könnten und wie sie treffen könnten, abseits der klassischen Gegenzölle, wo es dann heißt, ihr belegt unsere Autos mit Zöllen, dann belegen wir dafür euren Bourbon aus Kentucky und eure Harley-Davidson-Motorräder mit Gegenzöllen. Also die Möglichkeit gibt es natürlich auch.
Und wie schnell kann es jetzt gehen? Ist da schon was in der Schublade oder muss da abgestimmt werden? Wer beschließt das eigentlich?
Nun ja, das ist auch ein Prozess, der über mehrere Stufen und auf mehreren Schienen läuft. Also die ersten Maßnahmen, die jetzt schon in der Pipeline sind und eigentlich sofort kommen können, sind die Maßnahmen hinsichtlich der amerikanischen Schutzzölle auf Stahl und Aluminium. Hintergrund, diese Zölle, das war während Trumps erster Amtszeit, hat es da schon einen Zollkrieg gegeben um Einfuhren von Stahl und Aluminium in die USA. Da haben die Amerikaner unter Trump die Europäer mit Zöllen belegt. Die Europäer haben reagiert mit Gegenzöllen, das sind diese berühmten Zölle auf eben Harley-Davidson-Motorräder und so weiter, Blue Jeans etc. etc. Das ist dann, nachdem Trump abgetreten ist 2021, wurde das suspendiert unter Joe Biden, aber nicht beendigt, also nicht zu Ende geführt. Das heißt, diese Zölle sind nach wie vor in der Schwebe und sie werden jetzt sofort aktiviert. Da muss man gar nichts machen, da muss niemand zustimmen. Das ist einfach nur eine Frage des Umlegens von einem Schalter im Kommissionsgebäude und das kommt dann wahrscheinlich jetzt irgendwann im Laufe der nächsten Tage oder Wochen im April. Die nächsten Stufen erfordern eine Konsultation zwischen der Kommission und zwischen den Mitgliedstaaten. Da läuft schon ein Prozess, weil diesmal sind die amerikanischen Zölle auf Stahl und Aluminium höher und größer als das letzte Mal. Da hat die Kommission bereits angekündigt, wenn dem so ist, werden wir natürlich zusätzliche US-Produkte also ebenfalls besteuern mit Strafzöllen. Da wird jetzt gerade konsultiert. Das soll auch im Laufe des April dann irgendwann fertig sein und online gehen. Was jetzt hinsichtlich der ganz neuen Strafzölle oder Gegenzölle oder wie auch immer man das nennen mag, passiert, das muss erstmal abgewartet, überlegt und ausverhandelt werden innerhalb der EU.
Bei den letzten Zolldrohungen von Trump gab es immer eine Art Nachverhandlungen, dass es eher eine Drohung war und dann hat man verhandelt. Mhm. Gibt es da Kanäle? Glaubst du, ist da noch was zu erreichen?
Das ist schwer zu sagen, weil die Signale, die aus Washington kommen, so widersprüchlich sind. Einerseits heißt es ja immer, Trump ist ein Dealmaker und macht ihm ein Angebot und so weiter. Andererseits argumentiert er ja jetzt, dass die Zolleinnahmen die Steuereinnahmen in den USA ersetzen sollen. Das heißt, er will das Geld, das ihm diese Zölle da jetzt in die Kasse spülen, will er dafür nutzen, um Steuern zu senken in den USA. Wenn das die Denke ist, dann braucht man gar nicht drüber verhandeln, weil er diese Einnahmen sowieso braucht. Also das hängt ein bisschen davon ab, was die Amerikaner eigentlich wollen und bezwecken mit den Zöllen. Wir wissen es noch nicht.
Jetzt hat Trump ein paar Sätze für jedes Land gestern übrig gehabt in seiner Manier. Mhm. Tough, sad, mehrere Adjektive. Du hast gestern einen Artikel in der Presse geschrieben mit dem Titel Was genau stört Trump an Europa? Und im Titel gleich die Antwort Alles mitgegeben. Mhm. Ja, was stört Trump denn an Europa?
Naja, also es gibt, sagen wir mal so, der Hintergrund dieses Texts war der jährliche Bericht des US-Handelsbeauftragten. Also das ist so ein Konvolut. Das kommt einmal im Jahr und da wird aufgelistet die Vorwürfe der amerikanischen Unternehmer und der amerikanischen Regierung an diverse Handelspartner. Da wird dann durchdekliniert, was alles aus Sicht der Amerikaner eigentlich falsch läuft und was die anderen anders machen müssten, damit der Handel mit den USA wirklich fair ist. Und wenn man sich das Kapitel zu Europa durchliest, das sehr lang ist, das ist eigentlich das zweitlängste nach dem Kapitel zu China, dann fällt einem auf, dass das wirklich mehr oder weniger die Essenz der europäischen Wirtschafts- und Lebensweise betrifft. Das betrifft dann die Frage, dürfen wir CO2 besteuern bei uns, um jetzt den Klimawandel abzufedern? Können wir selber entscheiden, ob wir Hormonrindfleisch essen wollen oder nicht? Wie regulieren wir unsere Chemikalien? Können wir darauf bestehen, dass sensible Daten in Europa auf europäischen Cloud-Servern gespeichert werden? All das würde man sagen, ja, warum nicht? Aber aus der Perspektive der Amerikaner geht das nicht. Die sehen das als Handelshemmnis und als unfair. Insofern, wenn man das alles addiert, könnte man sagen, es gibt eigentlich nichts, was die Amerikaner nicht stört an dem, wie wir hier unser Leben und unsere Geschäfte führen.
Hat dieser Bericht einen Einfluss auf die Strafzölle, auf die Höhe?
Schwer zu sagen, aber es ist auf jeden Fall so, sagen wir mal so, dieser Bericht kommt jedes Jahr und die Vorwürfe sind, der Katalog dafür, Vorwürfe ist jetzt nicht unbedingt neu. Also das sind Sachen, die kommen jedes Jahr vor. Ja? Nur was anders ist als im Vergleich zu den Jahren davor, weil dann hat es immer dieses Konvolut gegeben. Da haben sich halt, sagen wir mal, die Händelproduzenten in Amerika aufgeregt, dass sie keine Händel nach Europa exportieren dürfen, weil die hygienischen Standards nicht passen. Ja? Und das hat man dann einfach publiziert und das war's. Damit hat man es dann belassen. Oder dabei hat man es dann belassen. Jetzt ist es aber so, dass Trump sich gestern im Rosengarten vorm Weißen Haus hingestellt hat und explizit auf diesen Bericht verwiesen hat. Eben, die Europäer mögen unsere Hühner nicht. Sie mögen unser Rindfleisch nicht, weil sie hassen unser Rindfleisch. Ich glaube, das ist sogar der O-Ton-Zitat. Sie hassen unser Rindfleisch, weil unser Rindfleisch so wunderbar ist und das europäische Rindfleisch ist schwach. Das ist O-Ton vom US-Präsidenten, wurde auch in einem Interview vom US-Handelsminister Lutnick danach wiederholt. Also sie hassen unser Rindfleisch, weil unser Rindfleisch ist wunderbar und ihr Rindfleisch ist schwach. Ja, was macht man dann mit solchen Aussagen? Also man kann sagen, es ist eigentlich jetzt nur irgendwie Show, aber andererseits scheint es doch irgendwie einen Einfluss darauf zu haben, was da jetzt daherkommt an Zöllen.
Danke dir.
Bitte gerne.
So viel zu den Zöllen. Das wird uns natürlich noch die nächsten Wochen und vielleicht auch Jahre beschäftigen. Aber aus den USA kam am Mittwochabend noch eine aufsehenerregende Meldung. Das US-Nachrichtenmagazin Politico berichtet, dass sich Tech-Milliardär Elon Musk aus Trumps Team zurückziehen soll. Musk ist als Chef der Effizienzbehörde Doge, also buchstabiert DOGE, maßgeblich dafür verantwortlich, dass tausende US-Beamte ihren Job verloren haben und ganze Behörden zerschlagen worden sind, darunter etwa die US-Entwicklungshilfeagentur USAID oder auch das Bildungsministerium. Ob es wirklich so weit kommt, dass Musk aus der ersten Reihe der Trump-Berater abtritt, werden wir sehen und wir werden natürlich in der Presse bzw. auf diepresse.com darüber berichten und hier im Podcast sicher auch einmal darüber plaudern. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Clemens Patek. Feedback gerne unter podcast@diepresse.com. Bis zum nächsten Mal.